Deutschlandfunk, Information und Musik.
Vor 90 Jahren, am 27. Februar 1933, einen Monat nach der sogenannten Machtergreifung Adolf Hitlers, seiner Ernennung zum Reichskanzler, da brannte das Berliner Reichstagsgebäude. Der niederländische Arbeiter, radikale Kommunist Marinus van der Lubbe wurde festgenommen, gestand die Brandstiftung, wurde zum Tode verurteilt. Damit begann die Kommunistenverfolgung durch Göring, die Verfolgung von Oppositionellen und eine scheinlegale Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, wie es hieß. Sie schaffte die Grundrechte ab. Mit dem Historiker und Sachbuchautor Tilman Bendikowski habe ich darüber gesprochen und ihn zuerst gefragt, was passierte da, was änderte sich und was begann?
Also dieser Brand veränderte schon sehr vieles, weil das Ereignis selber unmittelbar genutzt wird von den Nationalsozialisten, um sozusagen die Grundrechte außer Kraft zu setzen. Und wir haben dann diese Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, die am folgenden Tag erlassen wird, ist neben dem sogenannten Ermächtigungsgesetz sozusagen eine der beiden Säulen der rechtlichen Aushebelung, sag mal, der Reste der Weimarer Republik und der Demokratie. Von daher ist das Ereignis, das zum Anlass genommen wurde für diese Schutzverordnung, natürlich kaum zu überschätzen.
Nun wollen wir beide nicht ein Kalenderblatt über dieses Ereignis machen, sondern uns fragen, was hat das vielleicht mit uns zu tun? Was hat der Name, die Symbolik des Gebäudes mit uns zu tun? Ich glaube, da kann man einiges benennen. Wir erinnern uns, es ist gar nicht lange her, Ende August 2020, da gab es eine Demo in Berlin gegen die Corona-Politik und 300-400 Demonstranten mit schwarz-weiß-roten Fahnen sind dann auf den Reichstag gestürmt, auf die Treppe, Sturm auf den Reichstag hieß das Ganze. Bundesminister des Innern Horst Seehofer sprach davon, dass das symbolische Zentrum unserer freiheitlichen Demokratie angegriffen wurde. Ist das so gewesen?
Ja, den Angriff würde ich als solchen werten. Das ist nicht der einzige Angriff auf den Reichstag und den deutschen Parlamentarismus, aber eben ein besonders erschreckender, weil er so plakativ war. Übrigens waren auch russische Fahnen dabei, wenn ich daran erinnern darf. Es gab jetzt auch im Milieu der Reichsbürger diese Fantasien, in den Reichstag einzudringen. Es ist wirklich so, der Reichstag, das Reichstagsgebäude, muss man ja sagen, Sitz des Deutschen Bundestages, ist in einer erstaunlichen Art und Weise wirklich zu einer Herzkammer der deutschen Demokratie geworden. Und tatsächlich, es ist ein Symbol und das Symbol wird umkämpft bleiben. Und das gilt es tatsächlich zu schützen, das Gebäude genauso wie das Parlament.
Könnte es denn sein, dass ähnlich wie 1848, also die erste deutsche Nationalversammlung vor 175 Jahren, dieses steinerne Denkmal Paulskirche, auch jetzt dieses steinerne Gebäude, das Reichstagsgebäude, wie Sie zu Recht sagen, geeignet ist, die Identifikation mit der Demokratie, mit der labilen Demokratie, der angegriffenen Demokratie vielleicht zu fördern? Was meinen Sie?
Also ich würde es ganz gerne sehen. Das Reichstagsgebäude in der Tat hat ja auch eine ruhmreiche Geschichte. Also als der Reichstag in diesem Gebäude eröffnet wurde, war das ja auch nicht unumstritten. Und ich meine, in Deutschland wurde regiert von einem moralisch und intellektuell recht dürftig ausgestatteten Kaiser, Wilhelm II., der diese Affenbude auch nicht achtete, der Parlamentarismus war nicht geachtet im Deutschen Kaiserreich. Da haben sich Parlamentarier und in der Weimarer Republik auch Parlamentarierinnen behauptet und auch eine, das dürfen wir nicht vergessen, eine Kultur der politischen Rede ins Land gebracht und zum Ausdruck gebracht, wie wichtig es ist, sozusagen den politischen Diskurs zu pflegen. Deutschland ist auch ein Ort der großen politischen, parlamentarischen Debatten und der Reichstag ist ein solcher Ort neben den vielen Länderparlamenten. Und da würde ich mir in der Tat wünschen, wir würden über solche Jubiläen und steinerne Gebäude tatsächlich wieder sowas wie Respekt mindestens, vielleicht Leidenschaft oder, ach, wenn ich mir wünschen dürfte, auch Liebe zum Parlamentarismus und der politischen Rede und Gegenrede entwickeln.
Sie sagen es, die Demokratieskepsis war in der Weimarer Republik verbreitet, nicht nur auf der politischen Rechten und Linken, die gewaltbereiten Massenorganisationen, auch unter Intellektuellen. Es war ein schmerzhafter Prozess, beispielsweise für Thomas Mann, zum Demokraten zu werden. Die hatten alle noch die Rathenau-Ermordung 1922 in den Knochen.
Das konnte funktionieren, Herr Köhler, weil konnte man an Thomas Mann sehen. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann kann es auch geschehen.
Ja. Und dann gab es ganz große Denker. Wir haben heute Abend in den Kulturfragen, geht es unter anderem darum, Karl Löwenstein, Moritz Julius Bonn, große Liberale, die den Begriff der wehrhaften Demokratie entwickelt haben. Aber die nahmen mit dem Reichstagsbrand doch dann beträchtlichen Schaden. Der Liberalismus nahm Schaden, der Autoritarismus, die NS-Diktatur brach sich Bahn. Die Grundrechte waren endgültig ausgehebelt, ne?
Ja, aber was Sie da ansprechen, ist ja die Selbstpreisgabe der Demokratie, sagen wir ja häufig. Wir dürfen nicht vergessen, diese Weimarer Republik wurde nicht nur nicht geliebt, sie wurde auch, wie Sie gesagt haben, von rechts und von links bis aufs Messer bekämpft. Ich meine, die einen wollten ihr faschistisches System, die anderen ein Sowjetdeutschland. Und dazwischen sozusagen eine tapfere Zahl von Demokraten, die aber auch aufgerieben oder sozusagen dann ohne Kraft waren. Ich meine, und das Ermächtigungsgesetz ist ja mit den Stimmen von Zentrum, von ein paar Liberalen und der Bayerischen Volkspartei sozusagen durchgewunken worden. Es waren ja nur noch die Sozialdemokraten, die sich gewehrt haben. Und da sind wir wieder bei der Reichstagsbranddebatte sozusagen. Diese Verschwörungsfantasien, es waren die Nazis oder die anderen sagen, es waren die Kommunisten. Beides so nicht haltbar. Das hat ja einen Zweck, nämlich sozusagen auch ein bisschen zu bemänteln, wo die eigentliche Schuld für das Versagen liegt. Und die liegt sozusagen in der Breite der demokratischen Kultur. Es ist dann nur noch Otto Wels, der dann beim Ermächtigung sagt, irgendwie Leben und Freiheit kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Und er grüßt alle Verfolgten. Aber das war sozusagen eine Resttruppe. Also die Aufgabe der Demokratie ist sozusagen der eigentliche Skandal rund um den Reichstag. Und darüber kann man heute ja trefflich erzählen. Davon kann man Schülern erzählen. Und deshalb ist mir der Reichstag als Gebäude und das deutsche Parlament und die Parlamente so wichtig und so schützenswert. Und da müssten wir einfach auch energischer auftreten.
Ja, Sie sagen es, die Breite der demokratischen Kultur ist es, das haben auch Denker schon in der Weimarer Republik gesagt, wie wichtig die kulturellen Traditionen einer gelebten Demokratie sind. Also mir ist ein Satz von Julius Bonn in Erinnerung, der schon 1925 schreibt, der Liberalismus ist in seinem innersten Wesen antiautoritär. Das muss man sich mal vorstellen. Das schreibt er natürlich unter dem Eindruck auch des Marsches auf Rom der Faschisten. Vielleicht ein letztes für den Moment. Der Deutsche Bundestag residiert im Reichstagsgebäude seit 1990. Sprachlich ist das, was wir immer Reichstag nennen oder Reichstagsgebäude, ja eigentlich ein Ding aus dem Kaiserreich. Ne? Scheidemann ruft vom Balkon 1918 im November die Republik aus. Wir erinnern uns, 1995 hat Christo das zwei Wochen lang dann verhüllt. Das hat enorme Popularität hervorgerufen. Ist vielleicht sowas wie neben dem Brandenburger Tor das zentrale deutsche Symbol?
Ja, auf jeden Fall. Aber lassen Sie mich hinzufügen, der hat auch sozusagen auch überörtlich Bedeutung. Also der Reichstag und mit ihm der deutsche Parlamentarismus wird ja nicht erst auf den Stufen des Reichstages verteidigt, Herr Köhler. Das ist ja sozusagen jedes Länderparlament, jeder Kreistag, jeder Gemeinderat, wo heute Leute an die Scheiben schlagen, wenn irgendwie Debatten über Flüchtlinge oder so geführt werden, wo die Lokalpolitiker bedroht werden. Alles das sind sozusagen kleine Reichstage in Deutschland. Und überall da, wo Politik verächtlich gemacht wird, Politikerinnen verächtlich gemacht werden, wo von Schwatzbuden und unnötigen Debatten schwadroniert wird, da wird Parlamentarismus gefährdet, diffamiert, deformiert. Und wenn wir das Reichstagsgebäude ins Herz schließen und sagen, okay, das ist jetzt sozusagen das Fanal für ein freies Parlament, dann wünschte ich mir, dass wir an die vielen, vielen Reichstage in unserem Land denken, wo tagtäglich genau das geleistet wird, nämlich parlamentarische und demokratische Arbeit. Das fände ich toll.
Sagt der Historiker und der Sachbuchautor Tilman Bendikowski über die Herzkammer des Parlamentarismus.